Wunderschönen guten Morgen. Ihr hört Insert Moin, ich bin der Manu und bei mir der Daniel. Guten Morgen.
Guten Morgen.
Wir haben heute ein Spiel, über das wir wahrscheinlich jetzt länger sprechen werden, wie ich uns kenne, als das Spiel dauert zum Spielen. Deswegen hat der Daniel einen ganz heißen Tipp für euch.
Ne, das kommt drauf an, zu welcher Zielgruppe man gehört. Wenn man nämlich zu der Zielgruppe gehört, die sich nicht spoilern lassen möchte, dann lesen wir jetzt den Titel vor, was alleine wahrscheinlich schon 2-3 Minuten dauert. Und dann sagen wir, so, und jetzt aber aufhören mit dem Podcast, das Spiel spielen und dann wieder zurückkommen, weil es dauert wirklich nur so eine Viertelstunde bis 20 Minuten und es ist umsonst auf Steam. Also das heißt, man muss noch nicht mal Geld dafür ausgeben, sondern es gibt eigentlich keinen wirklichen Grund, dieses Spiel nicht mal auszuprobieren, weil es ist kurz und kostenlos.
Ja, und wir könnten jetzt eigentlich auch live warten, oder? Wir schauen euch jetzt zu. Wir sagen ab und zu mal so ein bisschen was. So, ihr geht jetzt bitte auf Steam, öffnet bitte den Steam-Client. Jetzt bräuchte man so Fahrstuhlmusik.
Ja, genau. Und dann, ja, jetzt lädt er halt wieder. Kauf dir halt mal eine SSD, das kann ja nicht wahr sein.
Ein, wie nennt man das dann? Ist dann kein Let's Play, sondern ein Let's Reinquatsch.
Let's Play ist doch jetzt von Sony geschützt, oder?
Nee, die haben das versucht, haben es aber nicht geschafft.
Ach so.
Die haben das im Oktober irgendwie beantragt, ohne Witz, Let's Play als Marke einzutragen. Dann gab es im Dezember nochmal so eine, wir haben da Probleme mit, das zu machen, füllen nochmal ein Formular aus, Feedback. Und jetzt haben sie es endgültig abgesagt bekommen. Aber nicht, weil es irgendwie absurd wäre, sondern weil es eine Firma gibt, die sich schon irgendwie Let's Play mit Z und so geschützt hat. Und die hat dann quasi Vorrecht.
Okay, das ist doch der Inderst.
Ja, oder? Genau.
Ich kenne niemanden, der so Z-Dinger mal überall reinschreibt. Bitsnetz und sowas. Und
der hat sogar ein T-Shirt gemacht mit Let's Plays.
Ja.
Rulots. Und deswegen hat er jetzt verhindert, dass Sony diese Marke kauft. Garantiert.
Ja, sehr wahrscheinlich. Ja. Gut, habt
ihr
so, Spiel
habt gestartet? Das durch. Ja. Der erste ist schon durch, ein Speedrunner, der nicht auf die Dialoge gehört hat. Genau, ein bisschen zum Hintergrund. Das Spiel, du wolltest den Namen sagen.
Ja, ich habe mich nicht getraut, weil der so lang ist, aber ich mach's jetzt mal.
Ja.
Dr. Langeskov, The Tiger, oder Langeskov? Langeskov? Ja. The Tiger and the Terribly Cursed Emerald, a Whirlwind Heist.
Das ist der volle Titel.
Also allein der Titel ist schon ein Gag für sich, weil es natürlich denkbar schlecht ist auch so, also für alles, weil der Titel wird nirgendwo vollständig angezeigt, weil er viel zu lang ist, weil kein Feld in irgendwie Steam oder sonst wo dafür gedacht ist, dass du so einen langen Titel hast. Und
ich frage mich, wie wir es gerade im Podcast machen, der bricht wahrscheinlich auch dreimal oben bei
ja,
uns.
Ja, das ist klar, das wird, der schießt wahrscheinlich auch den kompletten RSS-Feed ab, wenn ich das dann irgendwie mache oder sowas. Ich habe das ja schon dreimal gemacht, den RSS-Feed komplett zerstören, rückwirkend auch für
durch
alles.
Den Titel, ja.
Und dann findest du ihn halt total schwer, weil du halt nicht weißt, nach was suche ich ihn da eigentlich, weil man kann sich's halt auch nicht merken. Es hat jemand uns auf Twitter vorgeschlagen, du kanntest es zu dem Zeitpunkt noch, ich kannte es nicht. Und dann habe ich das auf Twitter so, oh ja gut, sieht ja interessant aus. Guckst du ja später mal an. Dann habe ich bei Steam aufgemacht, dann hatte ich wieder vergessen, wie das heißt. Dann habe ich halt irgendwie so Tiger, irgendwie habe ich nichts gefunden.
Oder heißt, da findest
ja,
du dann auch alles
halt irgendwas alles andere. Und dann habe ich es versucht, wieder herzubekommen und gedacht, das Scheiß bringt doch jetzt nichts, gehst wieder auf Twitter. Dann habe ich diesen Tweet nochmal wieder gesucht, wo der uns da bei Insert Moin erwähnt hatte und dann habe ich da drauf geklickt und dann kam man zu der Seite und dann konnte ich es eingeben.
Es ist allein, also dieser Humor, der zieht sich auch komplett durchs Spiel. Es ist nämlich ein neues Spiel von einem neuen Studio. Das Studio nennt sich Crows, Crows, Crows und hat nichts mit dem Panda-Rapper zu tun, schon wieder nicht. Und die Mitglieder des Studios, also der Mitgründer ist der Willem Pach. Entschuldigung, tut mir leid, ich habe ihn noch nicht in echt getroffen. Ich weiß nicht, wie sein Nachname ausgesprochen wird. P-U-G-H. Puh? William Puh?
Pew, würde ich jetzt sagen. Aber das klingt dann wieder zu sehr nach Pew, ich weiß nicht. Also ich würde ihn jetzt Pew aussprechen. P-U-G-H, ja.
Sorry about that. Und das ist der Designer, also nicht der Autor, sondern der Designer, der bei der Stanley Parable mitgemacht hat. Also der andere von der Stanley Parable. Die momentan nicht mehr zusammenarbeiten. Ich dachte ja eigentlich, das wäre ein Match made in heaven, die beiden, aber der hat gesagt, er macht jetzt was Eigenes und der hat sich über verschiedene Events und so hat er sich mit drei Leuten zusammengetan und die zu viert haben jetzt ein kleines neues Studio, eben Crows, Crows, Crows und sagen von sich selber, dass sie da experimentelle Dinge machen wollen. Also es ist jetzt kein großes AAA-Studio, sondern ein Indie-Konzept-Studio, würde ich es jetzt mal nennen. Und einer dieser Autoren war auch schon hier im Podcast, das ist nämlich unser alter Kollege von Superlevel, der war da auch Autor damals, der Dominik Johann, schöne Grüße an dieser Stelle, und der hat dann die Lager gewechselt quasi. Der hat vor ein paar Jahren gesagt, er möchte eigentlich lieber in die Spieleentwicklung gehen und hat dann seine Autorenschaft ruhen lassen, ist von Superlevel gegangen und hat dann eben angefangen auch Spiele zu machen und ist Grafiker und Designer und wird uns ein bisschen was noch erzählen. Ich habe ihn nachher als kleines Interview noch mir geschnappt und wird uns ein paar Dinge noch über das Studio erzählen und über Dr. Lankesh Goff und was sie noch so vorhaben in Zukunft. Also Interview mit Dominik gibt's dann im Anhang. Genau, und wie ist dir dieses Spiel denn dann begegnet? Also der Twitter-User hat dir das empfohlen und was hast du dann denn gedacht, als du diesen Titel gesehen hast und die Beschreibung des Spiels? Was hast du gedacht, was dich erwartet?
Ich habe mir eigentlich gar nichts gedacht. Also ich konnte mit dem Titel so überhaupt nichts anfangen, aber ich habe gelesen, oh, heißt, naja, das klingt ja dann ganz spannend. Und dann hast du halt natürlich immer das Problem, dass du selbst wenn du versuchst, absolut nichts über das Spiel zu erfahren, du kannst es ja gar nicht, weil du kommst auf die Steam-Seite und da springen dich sofort die Kommentare an, irgendwie Eurogamer sagt irgendwie hilarious commentary about gaming culture oder sowas und dann weißt du schon, ah, okay, ja, es wird wohl wieder in die Meta-Kommentar-Geschichte gehen, wie es halt auch bei Stanley Parable ist oder so.
Allein schon, wenn da dran steht, Designer from the Stanley Parable, dann weiß man ja eigentlich auch schon, dass es wahrscheinlich kein Heist-Spiel mit einem Tiger sein wird.
Genau. Und viel mehr habe ich dann aber tatsächlich auch nicht gelesen, weil es auch mega klein, also was heißt mega klein, aber es hat irgendwie 200 MB, also das heißt, mit einer soliden Internetleitung klickt man da halt bei Steam auf Start und dann
geht's schon los.
Genau, mehr oder weniger hat man es nach zwei, drei Minuten, hat man es dann schon auf der Platte und kann eigentlich anfangen. Und dann, ja, wollen wir jetzt schon so ein bisschen was erzählen? Ja, wahrscheinlich schon.
Wir können ja noch kurz sagen, also wer wirklich jetzt Angst hat vor Spoilern, der spielt's wirklich einfach kurz, man ist in einer Viertelstunde durch. Alle anderen, wir spoilern jetzt keine gravierenden Dinge, aber wir reden natürlich jetzt über das Spiel selber. So viel sei gesagt, wem das Stanley Parable gefallen hat, der sollte sich das auf jeden Fall angucken. Und alle anderen auch.
Das ist strikte Auswahl der Zielgruppe. So. Genau. Alle sollten das spielen.
Also und alle anderen auch. Wer Videospiele mag, sollte da mal zuschauen, auf jeden Fall. Ja. Gut, also es geht ja dann auch mit dem Titelscreen los und ich habe dann zu dem Moment auch so gedacht, so Heist-Game, ein kleines Spiel mit Heist und was ist jetzt mit dem Tiger? Und dann findet man sich in einem Raum wieder und in dem Moment denkt man sofort an das Stanley Parable. Und dann war mir auch sofort klar, ah, okay, also es wird so eine Art von Spiel, verstehe.
Ja, aber da kommt ja noch ein Schritt davor, nämlich dass du das Spielmenü vor dir siehst, dann drückst du auf Start und auf einmal crasht das Spiel, ja. Also vermeintlich. Und dann stehst du halt auf einmal in so einem Raum und drehst dich um und siehst hinter dir quasi gespiegeltes Hauptmenü. Also als ob du in das Spiel reingefallen bist und halt auf einmal diesen, ich nenne ihn mal Backstage-Bereich siehst. Und dann sieht es halt auch aus wie so Theaterkulissen. Also du hast dann irgendwie diese Schalter, mit denen man irgendwie einen Vorhang hochziehen kann und sowas. Und du hörst eine Stimme aus dem Off und es ist so, es herrscht so ein bisschen geschäftige Betriebsamkeit. So redet einer und sagt so, ja, in 2 Minuten geht's los und hier sind die Feuerkanonen schon bereit und hier haben sich ja die Statisten schon aufgestellt und ja. Achtung.
Two minutes.
Genau. Ja. Also wie so vor einem Theaterstück, was anfängt.
Man hört, glaube ich, sogar Orchesterproben. Ja? So, man hört noch so Instrumente, Stimmen und so.
Genau, so die Ouvertüre, die klassische, wo man nur so dieses, wo man noch nicht weiß, ist es die Klimaanlage oder schon die Ouvertüre. Und da weiß man dann, also zumindest mir ist in dem Moment sofort klar geworden, was das ist. Nämlich, das ist so das klassische, wie heißt der Spruch, wenn im Wald ein Baum umfällt, aber niemand da ist, der es hören kann, gibt es dann trotzdem ein Geräusch, ne? Diese philosophische Frage. Mhm. Und dir ist es halt übertragen auf die Idee, was ist eigentlich in einem Spiel los, wenn gerade kein Spieler da ist? Oder was ist in einem Spiellevel los, wenn da gerade kein Spiel da ist? Und die Antwort, die dieses Spiel gibt, ist ein Team von Stagehands, die sind da Backstage und die bereiten quasi alles vor, damit sie dann im richtigen Moment, wenn der Spieler gerade vorbeikommt, den Einsatz haben, um dort irgendwie einen Schalter zu drücken oder Regen auszulösen oder einen Blitz auszulösen oder sowas.
Genau, und der nette Kniff ist noch so von der Begründung, warum du jetzt im Backstage-Bereich gelandet bist, also du als Spieler, dass dann die Stimme aus dem Off so zu dir sagt, ja, ich weiß auch nicht, wie das passiert ist, aber es ist halt alles live hier. Es ist gerade ein Spieler, der spielt. Das Spiel ist quasi gerade besetzt. Du hättest eigentlich noch im Lade- und Wartescreen bleiben müssen. Ich weiß nicht, wie du jetzt hierher gelangt bist. Aber macht nichts. Ich kann dich eh gerade ganz gut gebrauchen. Bei uns ist nämlich ein Streik ausgebrochen und ich habe alle Hände voll zu tun und habe einfach zu wenig Leute. Kannst du mir mal kurz helfen? Und dann geht's so los, dass er sagt, kannst du mal kurz hier in die Tür rein und du müsstest da irgendwie den Schalter aktivieren. Also man begleitet quasi einen anderen Spieler, der gerade dieses Spiel spielt, indem man im Backstage rumläuft und gewisse Dinge dann erledigen muss, die wunderbar süffisant von dem Theaterregisseur dann auch immer erzählt und kommentiert werden. Und der hört auch gar nicht mehr auf zu plappern. Also man ist in ständiger Begleitung. Das ist ein Spiel, was man nicht während des Podcasts hören spielen kann, weil man permanent zuhören muss, was einem der Sprecher da erzählt.
Ja. Und das Geile ist halt auch einfach wieder dieser britische Humor, der ist wirklich brillant. So der Sprecher, der ist okay, der ist nicht ganz so gut wie jetzt so wirklich so ein Stephen Merchant oder sowas, wie man das vielleicht aus Portal kennt oder so, aber der macht seinen Job schon gut. Und wie gesagt, bei so einem kurzen, kleinen Ding, da will man jetzt auch nicht allzu krittelig sein, was die Sprecherqualität angeht. Ein Gag, den verrate ich jetzt einfach, ist halt super geil, da ist so ein Knopf und da steht halt irgendwie drauf so, weiß ich nicht, partikulare Automatisation oder sowas. Und dann drückt man natürlich drauf, weil man halt im Spiel gewohnt ist, dass man einfach alle Knöpfe drückt, um auszusehen, was passiert. Und dann sagt er so, nein, warum hast du das gemacht? Und so, du weißt doch nicht mal, was das heißt. So, also ich weiß es auch nicht, aber ich weiß, dass es nicht gut ist oder sowas. Und,
ja, oder man drückt natürlich auch einfach Laser und dann drückt man natürlich auch und das kommentiert er auch. Also die Macher spielen auch schön mit den Erwartungen. So, da kommt halt eine Textsequenz, so dass der Spieler jetzt irgendwie mit den Lasern aufgehalten wurde und wüsste jetzt auch nicht, wer die Laser aktiviert hat. Die sind eigentlich nie an.
Ja, genau.
Aber natürlich drückt jeder auf diesen Laserknopf vorher. Herrlich.
Und der beste Moment ist dann, wenn du oben in dieser Kanzel bist, ne? Also da hast du dann so eine riesige Telefontastatur vor dir. Mhm. Du bist in so einer, ja, mir fällt kein anderes Wort ein wie Kanzel. So um dich herum sind lauter Bedienelemente und Schalter und Anzeigen und Lampen und so. Und die Stimme macht dir halt permanent Stress, weil sie halt sagt, ja, du hier schnell und der Spieler wartet schon und du musst jetzt mal hier das machen und so. Und wenn da das Licht angeht, dann musst du da auf das drücken. Und dann sagt er halt auch sowas wie so, weißt du was, also drück mal 8, 6, 9, 0, 3 und du kommst natürlich da nie mit, weil es halt viel zu schnell geht. Und dann hast du halt so eine Schlagzeugmusik im Hintergrund, die noch so voll Stress macht, weil das so, wie wenn einer auf dem Schlagzeug so freestylt oder weiß nicht, wie man es nennen soll, so jazzmäßig. Und die wird immer schneller, ja, diese Schlagzeug.
Wie bei Whiplash. So.
Ja, den habe ich noch nicht gesehen.
Boah, großartig. Kann
nichts dazu sagen. Genau, und diese Schlagzeugmusik, der Stress und die Stimme, die ganze Zeit, also da wirst du echt nervös, obwohl du eigentlich nur weißt, dass es ein Spiel ist, und dann drückst du halt immer die Knöpfe und es ist natürlich immer falsch und dann fängt es halt so brennen an und es ist so, achso, sag mal, Moment, was riecht denn hier so? Brennt's da unten so? Okay, keine Panik, da muss auch eine Lösung für geben und so. Und das ist einfach so gut gemacht, das zu schaffen, innerhalb von 10 Minuten irgendwie sowas aufzubauen, dass du irgendwie so in dieser Welt drin bist, dass du jetzt wirklich kurz einen Moment Panik verspürst, weil du nicht schaffst, diese Knöpfe in der richtigen Reihenfolge zu drücken, wo man sich denkt, also andere Spiele, nach 10 Minuten ist da noch nicht viel passiert. Da sind sie gerade noch dabei, dir irgendwie die Steuerung zu erklären. Und da haben die hier schon ihren ersten Highlight-Moment.
Ja, das ist großartig. Die Stimme ist übrigens von Simon Amstell. Das ist ein Comedian, ein englischer Comedian, den man, wenn man in England ist, hat man den vielleicht mal gesehen. In Deutschland ist der total unbekannt bis jetzt. Der hat zwar auch irgendwie in TV-Serien und so und Sitcoms mitgespielt, aber halt im britischen Raum. Also hat es noch nicht geschafft, hier rüber zu schwappen. wollte ich nur sagen. Also den kennt man von der Stimme dort. Die wollten unbedingt, ich habe mit Dom auch gesprochen, würde vielleicht nachher auch nochmal erzählen, die wollten auf jeden Fall einen bekannten Sprecher haben und haben sich da halt umgeschaut. Ich habe das Spiel ja mal in einer kleineren Vorabversion schon gespielt auf der Messe. Also ich habe das im Podcast ja auch schon erwähnt. Ich war auf dieser Play 15 in Hamburg.
Eben das gar keine Messe ist. Die haben doch
Nein, ein
damals extra
Festival.
im
Die hat,
Cast gesagt, du sollst nicht immer Messe
ich
sagen.
weiß. Es war ein Festival, so keine Messe. Es war ein Festival für Computerspiele, für Computerspielkunst und für kreatives Computerspielen war die Tagline. Und da gab es einen kleinen Spielewettbewerb, Spielevernissage, Ausstellung. Und da war eben dieses Spiel auch aufgebaut. Und dann habe ich das dort direkt am Messestand sozusagen vom Festival. Innerhalb der Vernissage habe ich das schon durchgespielt und da gab es noch einen anderen Sprecher. Also den haben sie dann nochmal ausgetauscht, der ein bisschen noch stärker an The Stanley Parable erinnert hat irgendwie. Aber weiß nicht, der neue Sprecher passt schon auch ganz gut. Mir ist er manchmal ein bisschen zu geschwätzig so. Aber das gehört ja irgendwie auch zu dem Spiel dazu, gell? Also der hat für mich nicht so den Charakter von einem Regisseur, sondern eher so von einem, ja, fast schon von einem Comedian. Aber
Ja, aber ich glaube, das soll so sein. Das ist ja auch ein bisschen das bei Portal dieses Prinzip,
genau.
dass der halt auch einfach oft mal so ein bisschen salopp labert.
Ja,
Also
aber bei Portal hast du ja Steve Merchant, der ja auch perfekt für diesen Wheatley passt, weil der ja auch so ein bisschen hektisch und doof ist. Und für den Regisseur, der die Fäden in der Hand hat, war mir der Simon Amstell ein bisschen zu quietschig. So.
ja, aber das passt schon in dem Moment, finde ich, weil es ist der Regisseur und der ist gerade drauf und dran, diese komplette Aufführung in den Sand zu setzen, weil ihm das komplette Team fehlt, was normalerweise für die Effekte zuständig ist. Und das ist dann schon cool gemacht, wenn er dann so, oh nein, jetzt müsste halt, des Effekts wegen müsste jetzt eigentlich der Blitz kommen und oh, warum kommt der nicht? Weil der Knopf funktioniert halt irgendwie nicht, den du drücken sollst und so. Und er so, ja, und sonst, also es ist wirklich ein eindrucksvoll und dann beschreibt er dir halt, das ist auch so ein geiler Moment, dann beschreibt er dir halt, wie diese Szene im Spiel aussieht. Oder aussehen würde, wenn jetzt der Effekt kommen würde. Und es kommt aber halt einfach nicht, weil irgendwie dieser Knopf nicht aktiviert. Und dann kommt aber auf einmal, hörst du diesen Blitz krachen und dann hörst du auch aus der Stimme raus, wie der so voll erleichtert ist und so dieses so, oh ja, Gott sei Dank und sowas. Und es ist wirklich eindrucksvoll, wenn du das jetzt sehen könntest und so. Und das ist so eine coole Meta-Humor irgendwie, den habe ich so. Ja gut, stimmt schon. Es geht schon in diese Richtung halt, wie diese anderen Spiele. Aber es hat mir, wenn ich jetzt mal den Bogen noch ziehen müsste, deutlich besser gefallen als irgendwie Beginner's Guide oder sowas. Also.
Ja. Es hat halt mehr Humor auch. Also es ist ja viel fluffiger und man spielt es eine Viertelstunde, man muss sich ja keine großen Gedanken machen, jetzt wie bei Beginner's Guide, dass man irgendwas interpretieren muss, sondern es ist schon sehr straightforward. Und es ist einfach wahnsinnig passend mit diesem britischen Humor, wie du schon gesagt hast, weil dieser Regisseur ja, wie du gesagt hast, mal ist er total verzweifelt, dann hört man wieder, dann ist man auf einmal wieder sein bester Kumpel, weil man die richtigen Knöpfe gedrückt hat. Und dann gibt es aber auch so ganz ruhige Momente, dass er sagt, der Spieler steht jetzt gerade hinter uns. Ich glaube, er hat uns gehört. Und das hat halt auch so eine Bandbreite einfach, gell, von den Gefühlen in so einem kurzen. Es fühlt sich ja so ein bisschen an wie so die Geisterbahnen auf so Rummelplätzen, dass du von Raum zu Raum gehst und da passiert dann immer was. Einmal stürzt quasi virtuell der Fahrstuhl ab auf so einem Rummelplatz und dann kommt halt so eine Windmaschine und so dieses Gefühl hat das Spiel mir gegeben. So ein kleiner, kurzer Ride, sehr linear, aber immer wieder für kleine Überraschungen gut und ich habe wirklich sehr viel gelacht und geschmunzelt auch bei diesem Spiel, weil das wirklich von der ja, es klingt jetzt bescheuert, aber von der Gagdichte ist es sehr, sehr nah zusammen alles, gell? Also es passiert ständig was und man hat ständig irgendwie irgendeinen kleinen Gag oder eine kleine Anspielung.
Ich überlege jetzt gerade, ob man das Ende. Ja gut, jetzt sind wir eben Spoiler-Pater, ist es wurscht. Aber das Ende ist dann schon nochmal fies, weil sie dir dann sagen so, jetzt hast du alles geschafft, super, der andere Spieler ist jetzt raus aus dem Spiel, jetzt kannst du endlich anfangen. Und dann freut man sich tatsächlich für so eine Millisekunde, weil man denkt, ah geil, jetzt kann ich endlich das spielen, was ich vorher nur im Hintergrund vorbereitet habe. Und jetzt werde ich auch mal die andere Seite sehen. Und es kommt aber natürlich nicht. Aber.
Natürlich nicht. Das kann man sich schon fast denken, oder?
Ja, ich muss sagen, für so eine halbe Sekunde hatte ich kurz die Hoffnung aufkeimen in mir, dass es dann vielleicht doch noch weitergeht und man dann die andere Seite sehen würde. Aber ich muss tatsächlich sagen, ich hätte es auch noch irgendwie 2 Stunden weitergespielt und ich hätte es auch nicht störend empfunden, wenn sie da irgendwie 5 oder 10 € für verlangt hätten. Also wenn es länger gewesen wäre, so für die Viertelstunde, okay. ja, gut, klar, denen ging es wahrscheinlich dann eher darum, das vielleicht möglicherweise einfach mal zu zeigen. Oder das vielleicht auch als Portfolio-Projekt, so dass sie halt sagen, ja gut, das ist unser erstes Projekt und wir wollen das halt jetzt zeigen, publishern oder was weiß ich was. Da kannst du ja Dom dann auch mal danach fragen.
Ich glaube, das ist aus einem Game Jam heraus entstanden, die Idee. Und dann haben sie gesagt, geil, das ist so cool, die Idee, da wollen wir auf jeden Fall noch mehr mitmachen. Aber um ein volles Spiel, also was verlangst du für so ein Spiel? Das ist halt echt schwierig, gell? Und ich glaube, so als, wie du gesagt hast, neues Studio und hier gibt es jetzt einfach mal das unser erstes Projekt, so Zeug wollen wir machen. Damit bringt man sich, glaube ich, mehr auf die Map, als dass man jetzt irgendwie da 4-5 Euro oder so für verlangt hätte.
Also, ich meine, das wäre natürlich eine krasse Aktion gewesen, aber wenn ich derjenige gewesen wäre, dann hätte ich da am Ende noch so einen In-App-Purchase-Button, wie so dieses, jetzt musst du noch mal Geld nachwerfen, wenn du jetzt die andere Seite sehen willst. Und dann bezahlst du das und dann kommt aber gar nichts. Also das wäre, ich weiß nicht, ob das juristisch, hätte es wahrscheinlich ein paar Probleme gegeben, aber als Spielkommentar auf die Games-Kultur und auf die ganzen Monetarisierungsmaschen hätte das super funktioniert, meiner Meinung nach. Ja.
Aber so Meta-Kommentar ist es eigentlich ja gar nicht. Also es steht dann im Prinzip schon auch wieder für sich alles. Stanley Parable hat ja so diesen Meta-Kommentar, du machst immer, was der Sprecher sagt oder eben halt auch nicht. Man hat ja da quasi zwei Möglichkeiten und Wege. Es ist ja eher ein, also es steht dann auch eigentlich relativ für sich. Es kommentiert zwar quasi von der Story her, dass du im Backend eines Spiels bist, aber die Dinge, die du da machst, du bist ja nicht in einem Computer oder löst irgendwelche Programmierschnittstellen aus oder so, sondern das hat ja ein Theater-Ambiente, was ja von dem eigentlichen, also von diesem Videospiel, was du eigentlich spielen würdest, was im Hintergrund passiert, hat es ja gar nichts miteinander zu tun. Also das kommentiert es ja eigentlich nicht. Und klar, es ist vielleicht mal höchstens so der Kommentar, dass der Spieler halt an dem Aufzug steht, den Button drückt und dann diese Technik halt noch nicht fertig ist und jemand von Hand dich hochschaufelt, aber es gibt ja kein Äquivalent dazu, was das in dem Videospiel wäre. Also niemand sitzt bei World of Warcraft da und schreibt die NPC-Texte live, wenn du ihn anklickst oder so. Weißt du? Also es ist
weißt
nicht
du
so ein
Kommentar.
was ich nachmittags mache?
Das ist halt der perfekte Bühnen- Die perfekte Budenzauber, wo du denkst halt immer so, ja, das ist alles für mich quasi getriggert.
Genau,
so
die KI bei Halo ist so gut, da sitzen einfach 50 Leute im Callcenter und spielen Halo-Bots.
Absolut, ja, klar, so läuft das. Ist mir egal. Also es gibt halt Wörter wie Metakommentar, ludonarrative Dissonanz und Artdesign, die sollten einfach in jedem Podcast über Spiele vorkommen, deswegen habe ich das jetzt hier auch gesagt.
Okay. Wir haben ja das neue Trinkspiel, für jedes Fremdwort gibt es einen Schnaps.
Aber nicht zum Frühstück.
Ja doch, das ist ja die Kunst.
Ach so, okay.
Ja, aber es ist ein Meta-Kommentar, aber nicht ein Meta-Kommentar über Spiele, aber es fühlt sich in dem Moment so an. Genau.
Ja. Und auch technisch schön gemacht. Ich weiß, das ist jetzt bei dem Spiel wahrscheinlich nicht wichtig, aber von der Beleuchtung her und alles Mögliche, also da haben sie schon, weil es ein Ego Sicht 3D-Spiel ist, das ist jetzt auch nicht so ohne. Das wirkt nicht billig. Also, dass man jetzt nicht sagt, so, ja, okay, ist jetzt technisch irgendwie nicht ausgefeilt, schaut halt ein bisschen plump aus, geht ja auch eher um das, was es erzählen will, sondern es schaut wirklich angemessen und flott aus und schön von den ganzen Effekten her und so.
Ja, ja, auf jeden Fall. Also, alles richtig gemacht. Und es sind auch kleine Gags überall noch versteckt. Also du kannst ja, was weiß ich, hinterm Vorhang liegt da eine Brezel zum Beispiel, die du aufheben kannst. Das sind die einzigen interaktiven großen Dinge, die du irgendwie machen kannst. Also du kannst ein paar Münzen aufsammeln und überall kleben Zettel mit Notizen, die du einsammeln kannst. Bei mir ist da jetzt nichts passiert, aber ich bin mir relativ sicher, dass die da noch irgendwie Gags und Geheimnisse eingebaut haben, dass du irgendeine Kleinigkeiten noch freischalten kannst oder so. Da werde ich den Dom nachher mal fragen, ob er uns ein paar Tipps gibt. Ich glaube aber, es passt einfach zu diesen vier Menschen, die dieses Studio gemacht haben, weil die haben auch zum Start von diesem Dr. Langeshkov so eine Art Meta-ARG gemacht, also so ein Alternative Reality Game. Die haben dann so ein Newsletter rausgeschickt und auf der Webseite gibt es so einen Ordner, der heißt irgendwie A.807, sieht aus wie so ein Windows-Ordner.
Ja, stimmt, den habe ich auch gesehen, habe ich mal drauf geklickt und dann.
Ja, und da kannst du quasi auch schon ein Spiel zum Spiel nochmal spielen. Also da findest du dann so Dokumente und da ist dann irgendwie so eine Verschwörung irgendwie angedeutet und ich weiß nicht, ob das jetzt was mit dem nächsten Spiel vielleicht schon zu tun hat oder ob die gesagt haben, sie machen einfach auf ihrer Webseite auch noch ein Spiel, weil sie ein Spielestudio sind. Sehr geheimnisvoll. Ich habe es nicht so ganz verstanden. Da kann man dann irgendwie so Screenshots finden und ja, also da kann man sich auch noch. Also ein sehr verspieltes Team auf jeden Fall. Ich bin sehr gespannt, was bei denen kommt. Und ja, vielleicht erfahren wir es ja gleich, was sie da so vorhaben. Vielleicht kann er uns ja schon so ein bisschen teasern, ob das nächste Spiel, ob die jetzt auf diesem Experimentierfeld bleiben oder ob die jetzt auch ein größeres Spiel in dem Stile machen.
Ja, sie machen bestimmt den nächsten Militärshooter, weil sie gesagt haben, das bringt doch alles nichts. Nur was mit Waffen und Zeugs verkauft sich. Ja. Gut, ja, dann grüße ihn schön von mir und begratuliere ihn, falls es das Wort gibt, ob dieses tollen Spiels, weil das hat mir wirklich für die kurze Viertelstunde echt Spaß gemacht. Ein paar gute Lacher drin und ich war sehr enttäuscht, dass es vorbei war.
Ja.
Weil es halt auch nur einmal funktioniert. Also klar, man kann es noch ein zweites Mal spielen, aber dann ist natürlich der Überraschungseffekt raus. Ne?
Also ich habe es jetzt ja das zweite Mal nochmal in Vorbereitung auf den Cast, bin ich nochmal durch und habe schon ein paar Kleinigkeiten wieder anders entdeckt. Auch weil die Version natürlich ein bisschen neuer und aktualisierter war als die Festival-Version. Aber ich finde, es funktioniert schon auch ein zweites Mal. Man hat halt diese Überraschungselemente nicht mehr, aber man entdeckt so ein paar Kleinigkeiten. Aber dann ist auch, man hat keine alternativen Wege oder so, wie jetzt wie bei The Stanley Parable. Dass man sagt, jetzt höre ich mal nicht auf den Sprecher. Wenn du dann halt nicht irgendwie einen bestimmten Knopf drückst, dann geht es halt auch einfach nicht weiter hier. Ist nicht offen oder so. Gut, geht's raus und spielt's Dr. Langeshkov. Und ich frage ihn jetzt gleich mal, wie man den ausspricht. Den Langeshkov und den William.
Alles klar.
Tschüss, bis morgen.
Ciao.
Wie angekündigt, gehen wir jetzt über in den zweiten Teil des Podcasts. Bei mir in der Leitung, den Daniel, habe ich rausgeschmissen. Dafür habe ich den Dom reingeholt. Guten Morgen, Dom.
Guten Morgen.
Hallo. Du bist nicht der Dom, der sonst immer da ist, aber du warst auch schon öfter dabei. Wir haben es ja gerade im Cast schon gesagt. Wir kennen uns noch aus Superlevel-Zeiten, als du dort auch mit mir zusammen und Daniel als Autor tätig warst. Und bist dann aber auch im Podcast hier schon nach der Autorenzeit gewesen. Also wir haben dich im Interview gehabt zu dem Super Game Jam Video, was released wurde, wo du als Teil eines menschlichen Versuchskaninchen einen Game Jam on Tape sozusagen vollzogen hast.
Gell? Die Beschreibung kommt hin. Genau, Devolver haben uns gefilmt, wie wir innerhalb von 48 Stunden Spiele machen. Und das wurde dann, die Spiele wurden zusammen mit der Doku selbst in 5 Folgen bzw. 5 Spielen auf Steam veröffentlicht.
Genau.
Und da hatte ich das Glück, mitmachen zu dürfen.
Du bist Dominik Johann, falls jetzt den Namen haben wir noch gar nicht ganz genannt. Und wie gesagt, ich habe ja gerade schon gesagt, du hast gewechselt die Lager, gell? Wie geht's dir denn so? Du bist jetzt Spieleentwickler sozusagen.
Richtig, oh Gott, der kreative Prozess. Oh nein. Nee, alles cool. Ich mache jetzt Spiele. Ich habe schon vor einer Weile angefangen, selbst zu Superlevel-Zeiten habe ich schon Freelance-Grafik für Spiele gemacht. Mhm. Das mache ich jetzt mehr oder weniger Vollzeit. Ich studiere immer noch Design weiter, aber der größte Teil meines Tages besteht jetzt daraus, Assets für Spiele zu machen, Design, Animation und so weiter. Und jetzt gerade mache ich das in einem Team namens Crows, zusammen mit William Pugh, dem Designer von The Stanley Parable. Und
danke, dass du uns, ich wollte mich gerade noch fragen, wie wird denn Williams Nachname ausgesprochen? Wir haben uns völlig idiotisch gerade angestellt in den ersten 20 Minuten des Casts.
Oh ja, das ist ein manche sagen Pugh, manche wissen gar nicht, was sie machen sollen. Also es ist Pugh, wie die Laserpistole.
Pugh, 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 das passt ja, dann könntet ihr eigentlich auch Pugh, hast du nicht mal irgendwas mit Pugh, Pugh, Pugh ein Spiel gehabt?
Möglich.
Es gab doch irgend so ein Laser oder irgendwas mit Laser und so, oder?
Es war wahrscheinlich nicht von mir, aber es existiert bestimmt.
Doch, da war irgendwas mit Laser Cats oder so. Egal.
Also, Laser Knights.
Laser Knights, genau.
Allerdings,
daran
allerdings ist nichts mit
nichts mit Pew Pew. Okay. Völlig aus dem Kontext gebracht. Crows heißt eure Unternehmung. Was ist es denn genau? Ist es ein Indie-Studio? Seid ihr jetzt ein festes Team, was in Zukunft nur noch in dieser Konstellation Spiele macht? Oder ist es jetzt eher so eine Kommune, oder wie muss man sich das vorstellen? Was habt ihr vor?
Also wir sehen uns irgendwie als so einen kleinen, kann man das sagen, ein kleines Gewächshaus für Spiele. Es ist sehr experimentell. Wir haben ein kleines Kernteam aus, ich würde sagen, da gehören William und ich zu, als Designer und Artist. Also er übernimmt den Level-Design-Teil, beziehungsweise das Konzept, den Konzeptanteil daran, und ich mache größtenteils Grafik-Assets und Animationen und so weiter. Wir haben jetzt noch einen Writer im Team, Jack DeKeet heißt er, der hat zum Beispiel Castles in the Sky gemacht und hat jetzt auch an unserem neuen Spiel mitgeschrieben. Und das ist so die Kernzusammensetzung und je nach Projekt holen wir dann neue Leute rein, teilweise als Freelancer, teilweise unter Vertrag, die dann entweder für ein Projekt oder zwei Projekte an Bord kommen. Wir haben ganz viele Sachen parallel am Laufen und alles ist in unterschiedlichen Konstellationen, aber es bewegt sich halt immer um diesen Kern herum.
Mhm. Aber es ist dann eher so ein künstlerisches Zusammentreffen, ist jetzt keine Firmierung im eigentlichen Sinne, dass ihr sagt, wir bringen jetzt jeden Monat ein Spiel raus oder einmal im Jahr einen festen Titel oder ihr habt keine gemeinsame Bürotätigkeit sozusagen, das ist eher ein Zusammenkommen, oder?
Genau, wir sitzen an ganz verschiedenen Orten. Aktuell sind es England, Deutschland, Australien, jetzt auch Kanada. Mhm. Spanien und genau, also es ist eher so ein Künstlerkollektiv und Crows, Crows, Crows ist jetzt der Name, den wir uns für dieses Projekt ausgesucht haben. Es kann sein, dass uns bis zum nächsten Spielrelease ein coolerer Name einfällt, den wir dann einfach benutzen. Also es geht uns nicht um diese Teamidentität, das ist eher so einfach das Mittel zum Zweck.
Mhm. Wie ist denn jetzt das Dr. Langeshkov, ich sage jetzt den ganzen Titel nicht mehr, da haben wir uns auch überlegt, wie der ausgesprochen wird. Ist es Langeshkov oder wie habt ihr es ausgesprochen?
Ich glaube offiziell Langeshkov, so wie das Spiel referenziert. Es kommt aus dem skandinavischen Bereich. Mhm. Das Spiel selbst ist aber benannt nach einem Lehrer, den Jack an der Uni hatte, der ihm das Schreiben beigebracht hat.
Sehr schön.
Kleines Tribut. Ja, ich habe keine Ahnung, also... Ist auch ganz okay, jeder wie er mag.
Ja, wir haben das Spiel jetzt gerade besprochen. Es ist ja auch, wie du schon gesagt hast, ihr wollt ja auch eher experimentelle Dinge gerade machen. Uns hat es sehr gut gefallen, konnte man ja gerade nachhören. Ich hatte die Gelegenheit, das ja schon auf diesem Festival, habe ich auch erwähnt, schon bei der Play 15 anzuspielen, eine frühere Version. Magst du mal ein bisschen was erzählen? Habt ihr euch durch dieses Spiel getroffen? Habt ihr euch vorher kennengelernt? Wie seid ihr auf... zu dieser Teamkonstellation gekommen und dann zu diesem Spiel oder hängt es eng miteinander zusammen?
Ja, spannende Geschichte. Also William und ich haben angefangen, Anfang 2014 miteinander zu arbeiten, einfach aus dem Impuls heraus, dass er nach The Stanley Parable was Neues machen wollte und das sollte kreativ und aufregend sein und er hat einfach nach Leuten gesucht, die irgendwie einen Stil haben, der ihm gefällt und so weiter. Und dann haben wir herum experimentiert, still und leise, haben unsere Sachen exklusiv auf Festivals gezeigt, teilweise unter falschen Namen. Also da einige Hörer werden das vielleicht kennen, die vielleicht beim Maze Festival waren, die werden das mitgekriegt haben. Ja, und irgendwann waren wir eben bei diesem Maze Festival und unser Equipment wurde geklaut. Und das war ganz schlimm. Ganz vielen Leuten wurden Laptops geklaut und Wacom Tablets und so weiter. Und dann haben wir uns gesagt, okay, wir machen eine Crowdfunding-Kampagne. Ich glaube, die ist auch bei Superlevel im Blog gelandet. Das war die Magpie Collection. Und da haben wir dann Jack DeKeet an Bord geholt, der gesagt hat, okay, ich helfe euch, das wird cool. Er hatte die Idee zu Dr. Langeshkov, The Tiger and the Terrible Cursed Emerald, bla bla bla. Und so ist die erste Version entstanden. Wir hatten eine ungefähre Idee. Wir haben einen Monat investiert, um dieses Spiel fertig zu machen. Das war alles halt sehr irgendwie im Game Jam-Modus entstanden. Mhm. Und am Ende hatten wir dieses fertige Ding. Dann lag es eine Weile rum und wir dachten uns, hey, das ist eigentlich viel zu gut, um uns jetzt nur den Backern von dieser Crowdfunding-Kampagne zu geben.
Also man muss mal kurz erwähnen, ihr habt dieses Crowdfunding gemacht, weil euch das Equipment geklaut wurde, um quasi diese Geräte wieder zu ersetzen.
Oh ja, selbstverständlich.
Und habt gesagt, als kleines Dankeschön gibt es ein kurzes Spielchen dafür, oder? Was ihr dann macht.
Genau, habe ich ganz furchtbar erklärt.
Aber ist egal, passt schon. Und das war genau, quasi der Grundstein für Dr. Langeshkov.
Genau, einige Leute haben Spiele dafür gemacht. Das war eines davon und das war exklusiv für diese Kampagne. Wir dachten uns aber, hey, eigentlich ist es viel zu gut dafür. Und dann haben wir einen Remix-Versuch gewagt.
Das heißt, ihr habt die Grundlage genommen und überlegt, wie könnte man das ein bisschen aufpumpen oder...
Genau, dasselbe Konzept, allerdings ohne die Limitierungen, die wir vorher hatten, die zum Beispiel waren, dass wir keinen professionellen Sprecher in dieser kurzen Zeit anheuern konnten, dass wir nur sehr simple Räume und Mechaniken einbauen konnten. Interessant war, dass das Ganze irgendwie auch vom Konzept her darauf basiert, den Spieler ein bisschen zu verarschen, was ganz gut funktioniert hat, aber das konnten wir dann halt Gott sei Dank dadurch noch ein bisschen weiterführen, was ganz spannend war.
Und daher kommt dann auch diese Entscheidung, dieses Spiel kostenlos zu veröffentlichen, weil es innerhalb dieser Crowdfunding-Geschichte entstanden ist? Oder hat sich das für euch falsch angefühlt? Oder habt ihr es als PR-Mittel verstanden? Wie kam das zu dieser Entscheidung? Weil es ist ja schon eher ungewöhnlich, dass auch so kleine Spiele gehen ja trotzdem irgendwie bei Steam für ein paar Euro weg normalerweise.
Ja, also auf Steam ein Spiel kostenlos zu machen, das siehst du eigentlich nur, wenn es ganz furchtbare In-App-Purchases gibt oder wenn es jemand wirklich, wirklich gut meint. Ich glaube, Tom Francis hat es gemacht mit einem seiner Spiele, das einfach kostenlos aufzustellen. Also ich meine, vollkommen kostenlos, keine seltsamen In-App-Purchases und so weiter. Bei uns war es eine Kombination von all dem, glaube ich. Einerseits hatten wir ein bisschen ein schlechtes Gewissen, weil es halt so ist, ja, eigentlich haben wir dieses Spiel ja schon Leuten verkauft und dachten aber, okay, wir haben jetzt so viel mehr Arbeit da reingesteckt. Ich glaube, es waren jetzt noch 5 oder 6 Monate zusätzlich, die wir investiert haben, dass wir dachten, okay, könnte man Geld für verlangen. Dann habe ich mit jemandem gesprochen, der beruflich so Kickstarter und Marketing-Sachen und Spiele-Releases macht, und er meinte, dass es für uns als Team eigentlich ganz gut wäre, wenn wir uns erstmal eine Identität und irgendwie eine Fanbase aufbauen, weil nachdem Stanley Parable, sag ich mal, vorbei war, war alles ein bisschen zerstreut und niemand wusste so, wer die Leute dahinter wirklich sind, und ich selbst schon auch vollkommen unbekannt. Und dann dachten wir, wenn wir jetzt eh schon so viele Projekte in der Pipeline haben, können wir das erste vielleicht kostenlos machen, und wie das jetzt im Spiel ist, am Ende weisen wir ganz dezent darauf hin, hey, wir haben ja diesen Newsletter, da schicken wir euch coole Experimente, an denen wir so arbeiten, kostenlose Spiele und so weiter. Das ist jetzt eigentlich eher das Ziel gewesen, da jetzt so eine Fanbase aufzubauen, uns mit Leuten direkt zu verbinden, mit denen wir sprechen und Sachen zeigen können, statt jetzt zu sagen, okay, versuchen wir jetzt wieder Geld reinzukriegen. Denn glücklicherweise sind wir, nachdem The Stanley Parable so erfolgreich war, in der Situation, dass wir jetzt keinen Publisher im Nacken haben, dass wir frei entscheiden können, an welchen Sachen wir arbeiten, einfach daran ermessen, ob die für uns interessant sind, ob das coole Konzepte sind und so weiter.
Ja. Nee, also ich glaube, es war auch eine richtige Entscheidung. Jetzt so aus meiner Außensicht glaube ich auch, dass dieses Spielchen, ich meine es gar nicht abwertend, eher auf die Länge bezogen. Also wenn man sich die Steam-Kommentare und so anguckt, selbst wenn das jetzt nur 2,90 Euro gekostet hätte, wäre garantiert auch Leute dabei gewesen, die gesagt hätten, was, das Spiel ist nur 15 Minuten lang und man kann gar nicht verschiedene Enden aktivieren und solche Geschichten. Also ich glaube, ihr habt euch auch einen Gefallen damit getan, was die Community-Management danach angeht. Selbst wenn es bloß für 2-3 Euro über den Tisch gegangen wäre.
Genau, selbst jetzt, wo es kostenlos ist, bekommst du trotzdem noch genug kritische Kommentare. Ah, das ist ja nicht mal ein richtiges Spiel, was soll das? Zeitverschwendung. Ich will meine 10 Minuten zurück und so weiter.
Genau. Ja. Nee, das heißt aber, ihr arbeitet in der Konstellation jetzt auch weiter, weil es klang jetzt so ein bisschen, als sei das wie so eine offene Beziehung, die ihr da führt. Also ihr seid schon aktiv dran, an diesem Teamgefüge weiterzuarbeiten und Spiele zu releasen. Habe ich das schon richtig verstanden?
Ja. Dieses Interview passiert gerade als Unterbrechung meiner Arbeit an, über das ich noch nicht es ist länger, also man spielt es länger als 15 Minuten, glücklicherweise. Und es ist mehr narrativ und ein Konzept, das es so noch gar nicht gibt. Und deswegen ist es unglaublich spannend. Und wir haben jetzt neue Kollaborateure mit drin. Wir haben Grant Kirkhope, der den Soundtrack zu GoldenEye und Banjo-Kazooie gemacht hat. Cool. Wir haben einen unglaublich guten Sounddesigner im Team. Und was gerade frisch an Bord ist Samantha, ich muss kurz der Nachnamen nachschauen. Samantha Coleman, die Centris gemacht hat, die ist jetzt als Programmierer zu uns gekommen, und wir arbeiten jetzt an einem neuen Ding. Wir haben parallel noch andere Sachen, und es ist, was kommt jetzt als erstes und was später, aber man wird in Kürze von uns hören.
Sehr cool. Also ich kann auch empfehlen, den Newsletter zu abonnieren, hast du ja auch schon gesagt, auf crows.com. Der ist auch immer sehr unterhaltsam, weil es kein sehr typischer Newsletter ist. Also man weiß nie so richtig, was ihr da schickt, und man versteht es auch nicht immer. Also mit diesem ARG, was ihr, also dieses Alternate Reality Game, was quasi kurz vor dem Launch von dem Dr. Longescoff kam, da wusste ich ja überhaupt nicht weiter. Irgendwie ein Ordner auf der Webseite, wo man sich dann durchklicken kann. Aber es macht irgendwie, es ist sehr reizvoll irgendwie. Also es war auch sehr verkopft, glaube ich, diese Geschichte vorneweg. Hat die überhaupt jemand gelöst oder kapiert?
Oh ja, also das Spannende bei sowas war, ich habe nie wirklich ARGs verfolgt, bis auf das, was die Leute bei Portal 2 gemacht haben. Und da haben Leute halt irgendwie gefühlt Wochen dran gesessen, bis sie es geknackt hatten. Und als wir es dann selbst gemacht haben und ich dachte, okay, das sind jetzt richtig, richtig schwere Rätsel teilweise, die wir den Leuten hier servieren, die hatten es dann innerhalb von 5 Minuten. Und die Masse hat immer ein bisschen länger gebraucht, bis dann die dahinter versteckten Inhalte zum Vorschein kamen. Aber die haben sich in einem Subreddit koordiniert und alles war super gut geplant. Und egal, ob man da jetzt irgendwie Radiofrequenzen entschlüsseln musste oder so, das war innerhalb kürzester Zeit. Insofern Respekt an Leute, die sich mit sowas intensiv auseinandersetzen.
Ja, da gibt's richtige Freaks auf jeden Fall, die da voll Bock immer auf sowas haben. Und denen ist dann auch das Thema egal, gell? Die springen dann auf jedes ARG an. Das sind dann wie so ein bisschen wie so Ingress-Spieler oder so, die dann sich verabreden und treffen und dann halt die jedes kleinste Detail irgendwie austauschen. Und da ist dann auch wieder so diese Schwarmintelligenz, gell? Wenn dann viele Leute zusammen, dann kann noch so ein schweres Rätsel dabei sein. Irgendeiner weiß dann auch, wie man Hexcode auswendig rückwärts entziffert.
Ja, auf jeden Fall. Und das war jetzt irgendwie auch ein super cooles Instrument für uns, um erstens irgendwie unsere Spielwelt weiter auszubauen. Ich meine, das ist jetzt nur ein viertelstündiges Spiel, aber wir haben uns echt Konzepte und eine ganze Welt dahinter überlegt und die ihre eigenen Regeln hat. Und so konnten wir das ein bisschen ausführlicher ausleben, mit Aufwand, der jetzt nicht direkt ins Spiel ging, aber die haben da zum Beispiel E-Mail-Nachrichten, die in dieser Welt von Charakteren gegenseitig geschickt wurden, die das alles ein bisschen weiter erklären. Und zweitens wussten wir so auch dann sofort, wer sind eigentlich diese Leute, die total auf das stehen, was wir machen, und konnten halt so ein bisschen besser das Profil unseres Fans, sage ich mal, analysieren. So, sind das Leute, die jetzt gerne so super kryptische E-Mails lesen oder nicht? Und das hilft uns auch weiter dabei zu sehen, welche Ideen funktionieren ganz gut, welche nicht.
Ich bin gespannt, was da noch kommt bei euch. Seid ihr denn schon, also kann man da mit diesem Jahr noch mit rechnen oder ist es jetzt irgendwie so, dass ihr selber überhaupt gar nicht wisst, wie ihr vorankommt, dass das jetzt auch wieder sich wechseln kann, ein anderes Projekt Vorrang bekommt? Weil so richtigen Zeitdruck habt ihr ja quasi nicht, was ja aber auch ein Nachteil sein kann, oder? Wenn man nicht auf Teufel komm raus zum Sommer den Blockbuster releasen muss.
Ja, also ja, genau. Wir haben jetzt nicht diesen Publisher, der angerannt kommt und sagt, hey, wir brauchen das Spiel nächste Woche. aber wir haben schon interne Deadlines und so weiter. Wir versuchen dieses Jahr noch mindestens ein Ding zu releasen. Also das große Projekt könnte dieses Jahr noch passieren. Ich bin ganz zuversichtlich. Und dann haben wir halt kleinere Sachen, die vielleicht auf der Größe von Dr. Langeskopf sind, die dann so nebenbei passieren könnten. Kann auch sein, dass irgendwas passiert, von dem wir jetzt noch gar nicht wissen. Das ist alles ein riesiges Fantastisch. Insofern gespannt bleiben und den Newsletter abonnieren und dann sage ich euch schon Bescheid.
Und man kann dich natürlich auch verfolgen als Zerstörer auf Twitter. Da kriegt man auch ein bisschen was mit. Und ja, dann danke ich dir für diesen kleinen Einblick, für dieses Kurzinterview hinten an der Folge dran. Ich hatte sehr viel Spaß mit diesem Spiel. Macht weiter so. Bleibt dem Stil treu. War genau Daniel und mein Ding. Und wir sprechen uns einfach, wenn euer großes Ding rauskommt, oder? Beim nächsten Release.
Sehr gern. Vielen, vielen Dank für die netten Worte und für die Einladung.
Gerne. Kannst du mir noch eine Sache am Schluss sagen, für die Leute, die auch Langeskopf gespielt haben? Da gibt es doch bestimmt auch noch ein paar Geheimnisse oder Secrets, die man finden kann, oder? Man kann ja nicht sehr viel abweichen von der Hauptstory, aber ich habe zum Beispiel eine Brezel hinterm Vorhang gefunden, die in der Festival-Version noch nicht zu sehen war. Gibt es da irgendwie Dinge zu entdecken noch? Lohnt es sich da nochmal durchzugehen?
Ja, also vielleicht, wenn man es einmal durchgespielt hat, vielleicht mal im ersten Raum gucken, ob da irgendwelche neuen Gerätschaften rumliegen, die vielleicht zusätzliche Inhalte aufzeigen könnten. Ansonsten, genau, wenn man Hunger hat, mal, ich glaube, am Anfang hinter der Getränkemaschine gibt es einen kleinen Snack zu finden, der dann auch noch weiteren Inhalt freischaltet.
Also es gibt Sachen, die man beim zweiten Mal erst finden kann.
Sehr genau. Cool. Und viel mehr.
Dann starte ich das Ding jetzt gleich nochmal. Vielleicht treffe ich ja diesmal auf den Tiger. Danke, bis bald.
Gut, bis dann.
Tschüss.